Ich habe spontan gestern noch sich überlegt, weil dass es ein wenig leichter ist, sich zu konzentrieren, dass wir nicht nur jetzt diesem Wort nachfolgen, sondern ja ein paar Folien auch mitgemacht, dass ihr gleich auch mitverfolgen oder mitschreiben wollt. Und das Thema ist Aussaat und Ernte. Warum Aussaat und Ernte? Und wir kommen wieder zurück zu diesem Gedanken, den wir im ersten Psalm gelesen haben. Ich will jetzt nicht nochmal lesen, nur stehen bleiben auf ein paar Gedanken. Hier steht es: Wohl dem, der Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und was er macht, das gerät wohl. Es ist unser Motto auf diese Jugendbibeltage im Mittelpunkt, und wir versuchen es von unterschiedlichen Seiten es zu betrachten. Was mir hier jetzt in diesem Vers, kleinen Vers, jetzt aufgefallen ist, da steht jetzt, vom Lust haben wir schon gehört, dass es ein Gesetz des Herrn gibt. Und über sein Gesetz wir nachsinnen sollen Tag und Nacht. Ich denke, dass einige, die im Neuen Bund jetzt schon leben und neugeboren sind, die sagen ja, was heißt das Gesetz? Sind wir nicht vom Gesetz frei geworden? Wir leben ja in Freiheit. Und wenn auch die Gesetze Mose wir heute nicht erfüllen brauchen, aber sie sind nicht abgeschafft worden, sondern Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, sie zu erfüllen. Und wir wissen, aus diesen 10 Geboten hat Jesus 2 Gebote gemacht, das ist jetzt nebenbei. Und diese 2 Gebote, was zusammenschließt, die ganzen 10 Gebote, der erste Teil der 10 Geboten, die 4, glaube ich, Geboten waren, die Beziehungen des Menschen zu Gott, und dann die nächste restliche 6 Ich glaube, die waren dann die Beziehungen des Menschen untereinander. Und das hat dann Jesus auch zusammengefasst und gesagt, das erste Gebot, dass das am wichtigsten ist, Ehre, Vater, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzen Kräften oder Gemüt. Und das zweite, was dem gleich ist, liebe deinen Nächsten wie sich selbst. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das heißt, dass das Gesetz ist nicht abgeschafft. Warum? Stellt mal euch vor, wenn wir im Land leben würden, wo keine Gesetze gäbe. Das wäre dann. Es wäre doch Chaos. Wir freuen uns, dass es Gesetze gibt, dass es unsere Rechte und unser Leben sichert, schützt. Und so hat es auch Gott von Anbeginn vorgesehen, dass er die Erde geschaffen hat und seine Gesetzmäßigkeit reingelegt hat. Und wir können das sehen, dass in dieser Gesetzmäßigkeit wir auch diese biblischen Grundprinzipien auch finden können. Es geht jetzt in diesem Sinn, was wir hier dann auch aus diesen Versen entnehmen können, der Weg des Frommen und der Weg des Gottlosen. Wohl dem, es gedeiht wohl, und der andere Teil, Gesetzmäßigkeit oder biblische Prinzipien. Ich habe danach geschaut, wenn jetzt, was bedeutet eigentlich ein Gesetz? In Wikipedia habe ich jetzt dann so das rausgeschrieben. Es steht geschrieben als erste vom Staat festgesetzte, rechtlich bindende Vorschrift. Das ist eine Seite, was unter dem Gesetz zu verstehen ist. Das zweite, eine Sache innewohnendes Ordnungsprinzip, unveränderlicher Zusammenhang zwischen bestimmten Dingen und Erscheinungen in der Natur. Und das dritte, feste Regeln, Richtlinien und Richtschnur. Und in unserer Betrachtung werden wir eher jetzt auf den zweiten Punkt gehen, eine Sache innewohnende Ordnungsprinzip, Unveränderlichkeit. Und diesen Gedanke wollte ich dann in 4 Teilen dann auch anschauen. einmal das erste, Aussaat und Ernte im natürlichen Leben. Zweitens dann Aussaat und Ernte Gottes. Aussaat und Ernte im Leben des Menschen, der dritte Punkt. Und der vierte, Aussaat und Ernte im Dienste des Herrn. Aussaat und Ernte, warum sprechen wir jetzt von einer Aussaat und Ernte? Weil ohne Saat gibt es auch keine Ernte. Überall muss ein Anfang stattfinden und vom Anfang hängt es auch viel ab, was wir schon in manche diesen Botschaften gehört haben. Wie wir den Anfang nehmen, wohl dem, der dieses einrichtet. Und je früher, desto besser kommt zu diesem Erfolg oder zu diesem Ergebnis. Und wer wünscht sich das nicht, was er macht, das gerät wohl. Fangen wir mit erstem dann an, ja. Die Aussaat und Ernte im natürlichen Leben. Ich bin kein Landwirt, ihr wahrscheinlich auch keiner, aber trotzdem, wir sehen es um uns, wie es bei den Bauern, die Landwirte es machen und wir merken oder lernen daraus. Als Erste, wir finden auch, was das Wort uns darüber spricht, in 1. Mose 1, Vers 11. Und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, dass sie besame und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also. So, das ist eine Bestimmung, was Gott schon von Anbeginn, wo er diese Schöpfung schuf, wo er das als Grundprinzip reingelegt hat. Und das sind die Grundprinzipien, die wir dann auch wissen aus den Naturgesetzen. Da gibt es so vieles, wo wir einfach sehen, was in der Natur festgelegt ist und das unveränderlich ist. Und ganz besonders jetzt bezogen auf diese Pflanzen, die Gott geschaffen hat, Gras, Kraut, Blumen, Bäume, sie tragen in sich die Frucht, den Samen, der dann wieder in die Erde kommt, weiter gesät wird und aus diesem Samen die Frucht wiederkommt. Und so ist es ein unveränderliches Prinzip in der Natur. Und man kann auch nicht erwarten, wenn wir zum Beispiel einen Weizen sehen, dass da Kartoffeln kommen, oder? Selbstverständlich nach seiner Art. Und es steht auch, wie Gott geschaffen hat, nach seiner Art, jegliche nach seiner Art Frucht trage. Und dass auch der Same in sich ist und der Same kann da sein, aber wenn er nicht weiterkommt, bringt er keine Frucht. Es war eine durch den Sündenfall eine kurze Unterbrechung, aber dann, wo jetzt wieder Noah und die Söhne mit der Familie dieses Dankopfer gebracht haben und Gott diesen Wohlgeruch empfangen hat, und dann kam dieser Bund, wo er mit den Menschen schließt und sagt, solange, in 1. Mose 8, 22, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das sehen wir, sind jetzt schon wahrscheinlich über 3000 Jahre ungefähr, dass nachdem buchstäblich dieses Gesetzmäßigkeit Gottes sich erfüllt. Jedes Jahr, ob mehr oder weniger die Ernte ist, aber immerhin, es bezeugt sich, diese Saat und Ernte hört nicht auf. Welche Voraussetzungen dazu notwendig sind? Ich denke, dass einige vielleicht es auch zu Hause miterlebt haben, wenn etwas gesät wird oder noch vielleicht die Eltern auch früher Kartoffeln gesteckt haben oder auch Tomaten, je nachdem, was für Pflanzen noch gesät werden. Welche Voraussetzungen notwendig sind? Als Erste, der Samen muss da sein. Und ich weiß noch, wo wir in Russland früher als Kind waren und wir haben viel Kartoffeln gesteckt, weil es war eine von den wichtigsten Nahrungsmitteln, die wir hatten. Und da hat man im Herbst, wo wir dann die Kartoffeln eingesammelt haben, Und dann hat man es sortiert. Die große hat man meistens genommen, um das zum Essen. Aber dann die gute, mittlere, gute Kartoffel, die hat man dann weggelegt, um das nächste Jahr mit ihnen dann als Samen sie wieder zu stecken. Von Guten konnte man auch erwarten Gutes. Schlechtes konnte man auch nicht nehmen. Genauso auch die Bauern oder Landwirte, die nehmen, schauen, sortieren den Weizen zum Beispiel auch durch. Es muss der Samen gesund, gut, nicht schimmelig oder noch was sein, sondern wenn wir erwarten eine gute Ernte, muss als erste gute Samen sein. Voraussetzung. Das nächste, dann muss auch die Aussaat geschehen. Aussaat, die muss auch nicht zu jeglicher Zeit, sondern zu bestimmten Zeiten. Gibt es die Wintersaat, gibt es dann im Frühling die Saat. Ja, alles hat eine bestimmte Zeit und das wissen die Landwirte, die lernen es und das erfüllen sie. Wahl der Saatzeit, dann muss erforderlich ist auch, dass Licht und Wasser ist. Und wir lesen, dass es zu Zeiten des Volkes Israel im Alten Bund sehr wichtig war, dieser Frühregen und dieser Spätregen. Es war erforderlich oder als eine Voraussetzung gesehen für eine gute Ernte. Aber das sind Dinge, was der Mensch nicht beeinflussen kann. Der Mensch tut das Seine, betrifft den guten Samen auswählen, zur richtigen Zeit das Aussaat zu tun, aber dann diesen Frühregen, Spätregen, das Gedeihen, das liegt in Gottes Hand. Und wenn auch die viele Landwirte, oder ich würde sagen sogar viele nicht, aber viele dennoch glauben an einen Gott, weil sie wissen, von wo es kommt, die wissen diese Abhängigkeit. Mit der Zeit vielleicht nimmt es mehr ab und versuchen die Menschen die Ehre sich anzueignen. Aber immerhin, wie auch sie es die Forschung und alles Mögliche vorangekommen ist, sie stehen vor einer Abhängigkeit von Gott. Wenn es keinen Regen gibt, gibt Trockenheit und die können sehen, nichts können sie anwenden, nichts können sie machen. Im Gegenteil, kann so ein Gewitter kommen und viel Wasser, Überflutungen, gibt es auch keine Ernte. Und so sehen wir, das Gedeihen, das liegt in Gottes Hand. Und das konnten schon noch früher die Menschen es oder das Volk Gottes auch schätzen und erbeten von Gott. Und das war wie ein Segen Gottes. Ich werde euch geben den Frühregen und den Spätregen. Dann kommt als Nächste, was erforderlich als zur Voraussetzung ist, es ist die Entfernung des Unkrauts. Wir sehen, dass die Landwirte versuchen es mit Chemie, und mit Dinger, Bekämpfer und aber wichtig ist, wenn wir jetzt dieses Unkraut nicht bekämpft, wird wenig oder kann auch keine Frucht kommen. Ja. Und dann, wenn das all diese Voraussetzungen alle eingehalten sind, dann sehen wir am Ende ist die Ernte oder ist die Frucht. Die Ernte fast alle arbeiten zusammen, die zum Einbringen der landwirtschaftlichen Gewächse und Früchte notwendig sind. Es ist jetzt so grob vielleicht ein Einblick. Und warum bin ich hier stehen geblieben? Weil auf diesem Prinzip wird auch die andere Aussaat und auch Ernte auch auf dem geistlichen Gebiet erfolgen. Zweiten Punkt, Aussaat und Ernte Gottes. Wir wissen, dass Jesus, der auf der Erde war, er oft in Gleichnisse gesprochen hat. Und wenn wir auch zurückschauen in den Alten Bund, und da sehen wir auch die Propheten, die haben in Gleichnissen geredet. Weil dieses Geistliche können wir nicht verstehen. Aber durch den Vergleich mit dem Natürlichen können wir es leichter verstehen, was das im Geistlichen gemeint wurde. Und deswegen hat auch Jesus viel in Gleichnissen geredet. Und zum Beispiel jetzt auch dieses Gleichnis vom Sämann, das wir im Matthäusevangelium 13 von 3 bis 8 finden. Ich werde jetzt nicht lesen um die Zeit, nicht zu viel einnehmen. Aber ihr kennt dieses Gleichnis. Wenn ich nur kurz erinnere, dass Jesus spricht von einem Seemann. Seemann, der rausgeht und anfängt zu säen. Früher war es noch anders, nicht so wie heute, wie sie mit den Kombinen, mit diesen Technik das alles tun, sondern es war so ein Schurz. In dem Schurz hat er den Samen reingenommen und dann ging er auf das Feld raus und streute diesen Samen. Und wir lesen hier, dass einiges fiel auf den Weg. Wo ich am Anfang noch Jugendlicher war, und dann habe ich auch gedacht, wie, das ist doch unwirtschaftlich, ja? Wer streut den Samen auf den Weg? Dann später habe ich doch es mehr verstanden, was es für einen geistlichen Sinn da hat. Ja? Selbstverständlich, das ist die gleiche Erde, nur ist sie festgefahren oder vertreten, ja? Dass es nicht so leicht der Samen in die Erde reinkommen kann. Und selbstverständlich, dann kommen die Vögel und fressen es auf. Ja? Etliches fällt unter das Steinige. Ja, können es vergleichen oder wie wir hören, wie es in Israel ist, dass viel Steiniges dort ist. Ja. Und dann kommt einiges zwischen der Erde und der Samen, wo zwischen den Steinen in die Erde kommt, es geht auf. Aber weil das Steine sind, dann gibt es keine tiefere Wurzeln. Ja. Kommt die Sonne, kommt es und ja, trocknet es ein. Dann die dritte das, wo er gestreut hat, fällt schon auf bessere Erde, aber dann heißt es, die Dornen, ja, sie verstickten es. Ja. Das Unkraut wächst auf und verstickt diese Saat. Und es bringt keine Frucht. Dann die vierte Ort, wohin jetzt der Same fällt, er fällt auf das gute Land. Und es geht auf und trägt Frucht, 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Das war einfach aus dem Leben genommen, ein Gleichnis, was Jesus den Menschen, auch den Jüngern, gezeigt hat. So geschieht es, so ist das. Wenn ich jetzt zurückgehe, warum Jesus dieses Gleichnis auf den Weg gestreut ist, dann ist es für mich auch verständlich geworden, dass er streut nicht nur auf den guten Boden, sondern er streut in der Hoffnung, dass auch irgendwo in vertreppelten ja, oder für festgefahrenem Weg dennoch auch eine Samen aufgehen kann. Bezogen auf den geistlichen Sinn, wenn auch der Mensch tief in der Sünde gefallen ist und da keine Hoffnung ist, da ist ein hartes Herz und dennoch in dieser Hoffnung streut der Herr. Er umgeht solche nicht und oft ist doch dennoch wir sehen, dass wenn so ein Same aufgeht, weil keine Kraft da ist, dass es oftmals auch unter dem Asphalt oder so Beton, es reißt die Steine, weil so eine Kraft in dem Leben ist, dieser Pflanze. Und dann erklärt Jesus, was das bedeutet. Ja? Dass die Jünger fragten ihn, ja, was soll das sein? Und dann erklärt ihn, der Samen ist das Wort Gottes, was ausgestreut wird. Und da wird nicht gespart. Es soll gestreut werden, es soll überall, wo auch immer hinfällt. Aber Samen soll reichlich ausgestreut werden, im geistlichen Sinn hier zu verstehen. Warum? Ja, die Botschaft soll an alle Menschen ankommen. Und dann sehen wir die unterschiedliche Gruppe der Menschen. Das eine sind hart, nehmen es nicht an, der Teufel kommt, frisst es auf und vorbei. Die andere hören es, nehmen es auf, aber die ja, Versuchungen, Verfolgungen, was auch immer, Anfechtungen im Leben kommen, gibt auf. Nee, ich habe mir das Christentum anders vorgestellt. Gibt auf, keine Frucht. Es kommt dann auch unter die bessere Erde schon rein und dann kommen diese Dornen und sie versticken es. Und Jesus erklärt, was das sein können. Die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums. Er weist auch hin, was für Hindernisse da sein können. Wir können Acht geben dann. Und nur dort, wo es der gute Boden ist, geht es auf und bringt Frucht. Ein Gleichnis. Gleichnis, wo oft wird so evangelisiert, das Wort Gottes die Möglichkeit ist, frei und groß auch zu verbreiten. Noch ein Beispiel gibt uns dann Jesus nach Pfingsten, da Petrus steht und von einer Menge der Juden und bringt das Wort. Was sprach Petrus? Über was redete er? Hat er eine besondere Botschaft vorbereitet? Habt ihr nachgedacht? Was war seine Predigt? Er griff, da damals gab es noch kein Evangelium, gab es noch kein Neues Testament, aber die hatten die Schrift gekannt, was die Propheten vorausgesagt hatten. Petrus greift dann diese Schriftstellen, holt sie heraus, sagt, schaut mal, das wisst ihr doch, besonders Juden, das hat doch Gott schon vorausgesagt, durch Joel, durch Jesaja und andere. Sie verkündigen von Jesus, das von ihm schon gesagt wurde, von dem Gesalbten, dass er kommt, dass er ist der Retter, der ist der Helfer. Was habt ihr gemacht? Ihr habt ihn gekreuzigt. Und es ging wie mit einem Schwert durch ihre Herzen. Das Wirken des Heiligen Geistes. Er hat nur diesen schwachen Samen ausgestreut, aber wie wir sagen, ja, dass das Gedeihen kommt von dem Herrn, aber das Wirken des Heiligen Geistes, die Kraft des Geistes Gottes, die Kraft des Wortes Gottes hat so gewirkt, dass die auf einmal, die jetzt ein paar Tage zuvor, oder ja, nicht ein paar Tage, es vergingen jetzt schon 50 Tage jetzt waren vorbei, 50, nachdem Jesus gekreuzigt und auferstanden war. Ja, aber sie wussten, was sie getan haben. Ihr habt das getan. Hier steht dieser Petrus, der damals Jesus verleugnet hat vor dieser Magd. Aber hier voll des Heiligen Geistes steht er da und sagt, ihr habt den Gott gesandt hat, euch zur Rettung, zum Heil, und ihr habt ihn gekreuzigt. Und dann stehen sie da, was sollen wir tun? Der sagt, tut Buße und bekehret euch. Eine Botschaft, 3000 Leute fielen auf ihre Knie und haben sich bekehrt. Es wurde bemerkt, dass heutzutage sind die Herzen wahrscheinlich viel härter, dass man braucht 3000 Botschaften, bis eine Seele zum Glauben kommt. Aber es liegt nicht am Wort, es liegt immer noch am Kraft, an Gedeihen, an der Kraft des Geistes Gottes. Und diese Erfahrungen, denke ich, auch habt ihr schon zum Teil gemacht. Und ich wünsche, dass auch ihr diese Erfahrungen macht. Ich habe viele Erfahrungen in meinem Leben schon gemacht. Ich bin Gott dankbar, dass meine Eltern zum Glauben gekommen sind in der Nachkriegszeit. Damals war noch dieser Spruch, wo die Not am größten ist, da ist Gott am nächsten. Und da waren Erweckungszeiten, da sind viele zum Glauben gekommen. Und so bin auch ich aufgewachsen unter dem Wort Gottes und konnte dann als Kind schon hören, das Wort Gottes zum Herrn kommen und vieles erleben durch auch Wunder, Krankenheilungen und die Erfahrungen. Von dem, dass man sagen kann, das ist nicht nur eine Theorie, sondern das sind Erfahrungen, das ist das praktische Leben, was wir tun, was wir auch weitergeben können. In diesem Fall war jetzt auch wiederum eine Aussaat auf eine Menge der Leute. Es gibt dann die dritte Methode, die wir an einem, nicht Gleichnis, aber Begebenheit von Philippus lesen in Apostelgeschichte 8. Da kommt ein Beamter aus Äthiopien, kommt nach Israel, nach Jerusalem, und er will mehr erkundige sich von diesem Glauben, von dem, was sie dann viel in dem Morgenland gehört haben. Und anscheinend kann sein, dass er hier nicht viel mitbekommen oder mitverstehen konnte. Er nimmt die Rolle Jesaja mit und er fährt zurück, vielleicht auch in gewisser Enttäuschung, dass diese Erwartungen nicht erfüllt hatten, und er liest diesen Prophet Jesaja. Und dann sehen wir das Wirken des Heiligen Geistes. Einmal ein Werkzeug, das da bereit ist, die Stimme des Herrn zu hören, und der Engel spricht den Philippus an. Es ist für mich so ein lebendiges Beispiel, das uns alle Mächte anspornen, so bereit zu sein, dass der Herr kann ansprechen. nach dem Namen und sage, ich will dich, dass du dorthin gehst. Und es geht jetzt nicht um eine große Evangelisation, dass wir Erwartungen haben, oh, hier kann eine Erweckung entstehen, sondern geh hin auf eine Straße, die einsam ist, heißt es. Ja? Nicht viel Leute gehen da auf dieser Straße, aber geh hin. Und Philippus, ohne dazu Frage zu stellen, er zieht dorthin, er geht dorthin, gehorsam. Und der Geist Gottes spricht ihn an und sagt, geh an diesen Wagen, und er geht an diesen Wagen, die wunderbare Führungen des Herrn, ja, dass er gebraucht ihn. Und wenn ich so sich vorstelle, zur damaligen Zeit war wohl das Wirken des Geistes anders wie heute. Ja. Genauso wird der Herr auch heute uns gebrauchen wollen, oder dort, wo wir bereit sind, so wie Philippus, auf die Stimme des Herrn zu horchen. Und er geht hin, geht an den Wagen und fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Ja, von wo kann ich verstehen, wenn mir niemand erklärt? Ja? Steig herauf. Philippus steigt auf und er erklärt ihm das Wort und auf einmal erleuchtet es ein und er voll Freude sieht die Botschaft, Jesus Christus, der Retter, wer da glaubt und getauft wird, sieht Wasser. Daher können wir doch gleich taufen. Ist das Beispiel auch bekannt. Aber zu diesem Gedanke noch, die Aussaat und Ernte Gottes gehört die Verkündigung des Evangeliums. Es heißt dann im Markus Evangelium 13, und das Evangelium muss zuvor verkündigt werden unter alle Völkern. Die Aussaat geht, die Aussaat hört nicht auf. Und wenn wir auch manchmal schauen und denken, kommt noch jemand zum Glaube, oder wir wissen oftmals nicht. Und man hört sogar in diesen Tagen, dass in diesen Ländern, in den muslimischen Ländern, sehr viele den Glauben aufgeben, den muslimischen, und konvertieren zum Christentum. Ist eine gewisse Erweckung, wenn wir auch das Negative vom muslimischen Glauben hören, aber unter ihnen sind viele, die Suchende sind, die das Suchen nach Jesus Christus. Wir haben einige Fälle auch in der Gemeinde, wo unter den Flüchtlingen waren, die Jesus angenommen haben, und auch letzten Sonntag haben sich 3 Personen taufen lassen, die früher mal auch in muslimischer Kenntnisse waren, aber dann Christus von Christenteil gehört haben und hier in Deutschland noch mehr suchten und auch zu dieser Überzeugung kamen, wir wollen ihm ganz dienen und ließen sich auch taufen. So, und Jesus steht diesem Wort. Er will, dass kein Mensch verloren geht. Und bevor der Herr zur Ernte kommt und einsammelt, wird er diesen Samen ausstreuen in die ganze Welt. Ob auf den Weg, ob unter Steinen oder unter die Dornen. Aber irgendwo wird dennoch aufgehen und Frucht geben. Und die Frucht wird er einstmal einsammeln. Wir kommen zum dritten Punkt, die Aussaat und Ernte im Leben des Menschen. Auch wir als Menschen, wir streuen aus und werden einstmal auch ernten. In einem Lied heißt es schön, 533 ist wahrscheinlich auch euch bekannt, säen wir Unkraut. Und hier schreibt dieser Liederdichter Nailor, säen wir Unkraut hier in die Erde. Hofft man dann, es soll nicht gedeihen? Wie kann der Speicher werden voll Weizen, wenn man nur wertlos Unkraut wird streuen? Wenn wir Unkraut streuen, können wir nie erwarten, dass es gedeiht wohl. Wir können nie erwarten, dass es gute Saat wird sein. Sehen wir eitel Dornen und Distel, Feindschaft und Bosheit, hassen die Zucht. Wo bleibt der Raum für Blumen und Früchte? Werden wir pflücken, köstliche Frucht? Gleich wie der Same, so ist die Ernte. Ein Gesetz, Gesetzmäßigkeit. Wie der Same, so die Ernte. Sünder, der Saat, die achtlos streut, bringt eine Ernte von bitterer Leiden, einst deine Torheit schwer du bereust. Im Gegenteil, Freundlichkeit, Liebe, Tugend und Treue, Taten erzeugt, die ewig bestehen. Sät in Geduld die Früchte des Geistes, bringt selige Freude, die niemals vergeht. Gar bald wir ernten, was wir ausstreuen. Ach, auf deinen Wandel, acht früh und spät, was wir hier sehen, bringt reichlich Früchte. Das, was wir ernten, ist wie die Saat. Auf unsere Saat, auf eure Saat, gebt acht. Wir haben heute schon darüber einiges gehört. Der Anfang, wie der Anfang, so wird auch das Ende sein. Und dieser Bibelvers, was Apostel Paulus an die Galater schreibt, ich will jetzt nicht wiederholen, den Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt, sondern diesen Galater 6, Vers 7. Irret nicht, denn Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. So, da sehen wir klar und deutlich die Grundprinzipien der Aussaat und der Ernte. Sehen wir auf das Fleisch und die Vergänglichkeit, werden wir auch bittere Ernte einsammeln. Aber wenn wir wohl dem, der dann wie ein Baum steht am frischen Wasser, dann werden wir auch einsammeln oder die Frucht auch tragen. Tragen Frucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Giedigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Und wisst ihr, unter diesem Gleichnis vom Sämann gibt es vier Arten von Menschen. Und unter irgendeiner von dieser Art befinden wir uns an jeder. Und wir kennen uns Briefen. Ich glaube, dass unter Erste, das unter den Weg gefallen ist, befindet sich keiner, sonst wäret ihr nicht da. Habt ihr schon geachtet auf das Wort und habt ihr nicht auf den Seelenfeind und es vertreten oder rauben lassen. Aber die Gefahr ist, wenn ihr auch den Anfang gemacht habt, kommen die Prüfungen, kommen die Anfechtungen, standet halt, gebt nicht auf. Und wenn auch Ausrutscher ist, es lohnt sich, auf die Frucht zu sehen, auf das End zu sehen, das gedeiht wohl. Und wenn auch jemand auch kämpft, der wird doch nicht gekränkt, er kämpft für den Recht, der Kampf ist uns verordnet, aber der Sieg ist uns gegeben. Das Gedeihen liegt trotzdem dem Herrn. Wer an Jesus sich hält, der ist Sieger, der bleibt Sieger, weil er auf der Siegerseite steht mit Jesus. Ganz einfach, Jesus Christus. Und ich wünsche, dass wir nicht irgendwo unter das Steinere sind oder unter die Dorne, dass uns dieses Vergängliche uns zu unser Leben verstockt und dass wir keine Frucht bringen, sondern dass wir zu denen gehören, die Frucht tragen. Wir kommen zum vierten Punkt, Aussaat und Ernte im Dienste des Herrn. Für die, die jetzt den Herrn gefunden haben, ein neues Leben angefangen haben, die da sind jetzt, wie im Gleichnis Jesus von den Weinstock und Reben in Johannes 15 uns beschreibt, eine jegliche Rebe, die an mir ist, die keine Frucht bringt, was tut er? Wird er abschneiden und verbrennen. Hat keinen Sinn, dass sie am Weinstock sind. Und da, glaube ich, muss Unterbrechung sein. Entweder abgeknickt oder irgend noch was, sonst würde sie Frucht bringen. Weil die Rebe von sich hat überhaupt keine Möglichkeit, Frucht zu tragen. Sie trägt nur deswegen, weil der Saft von Weinstock durch die Rebe geht und dann bringt sie Frucht. Und merkwürdig, ich bin auch nicht aus dem Weinberg. Wir haben nicht gewohnt im warmen Land, wo die Trauben wohnen. Aber einige, auch von den Brüdern oder vielleicht auch hier als Jugendliche, wissen, dass die Trauben, die haben die Eigenschaft, auch diese Reben, die wachsen so schnell. Und wenn man sie alle wachsen lässt, dann irgendwann gibt es keine richtige Frucht. Gibt es vielleicht aber wenig. Und deswegen beschneidet der Weingärtner die Unnötige, die wo nur zum Wachsen da und nehmen die den Saft. Wir schneiden und lassen nur einige das, und dann bringen sie viel Frucht. Was ist die Beschneidung? Beschneidung ist, dass auch wenn wir zum Herrn gekommen sind, Der Herr verändert uns. Schon vieles verändert sich in unserem Leben durch die Wiedergeburt. Es heißt, wenn Jesus in das Herz kommt, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das sind die ersten Kennzeichen, die man sieht an einem Wiedergeborenen. Er wird anders, er ist anders, er denkt schon anders. Nicht, dass vieles ist noch vielleicht nicht so, aber die Veränderung ist schon da. Und dann versucht der Herr, diese Rebe zu beschneiden. Alles, was noch nicht passt, was noch durch die Angeborene von unseren Großeltern und Großeltern zurückführen bis zum Adam, sind Dinge im Fleische, was noch da sind, die uns wieder verursachen können zur Sünde, die beschnitten werden müssen. Was die Neigung zum Stolz oder zum Neid oder zur, was auch immer diese fleischliche Eigenschaften sind. Im Gegenteil, der Herr will unser Herz, und wenn er unser Herz eingenommen hat und wenn der Geist Gottes in unser Herz reingekommen ist, dann bringt er diese Frucht, wie die Rebe, wenn sie ganz am Weinstock ist. Und das erwartet der Herr, dass wir uns ganz ihm weihen, dass er durch uns auch diese Saat und auch Ernte vollbringen soll. Die Voraussetzungen, wie sollen wir jetzt in diesem Dienste des Herrn auch arbeiten? Als Erste, ich habe diese natürliche Eigenschaft gesagt, auf den Samen Acht zu geben. Was geben wir weiter? Das Beste und das Wichtigste ist der richtige Samen, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, und das war auch die Botschaft der Apostel am Anfang, sie predigten Christus. Nicht irgendwelche Philosophie, Theologie oder was auch immer, nicht, dass es alles verwerflich ist, aber immerhin aus dem Mittelpunkt darf nicht das Wort Gottes wegkommen. Christus im Mittelpunkt, Christus soll verkündigt werden. Der gesunde Samen, der bringt dann auch Frucht. Und dann die Bearbeitung. Wenn wir menschlich handeln und Gott, der Geist Gottes es nicht vorbereitet hat, werden auch unsere Worte keinen Wert haben. Aber wenn der Geist Gottes arbeitet, und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, dass er von Gott gesandt ist, an jede Seele an ihr zu arbeiten, an ihn anzuklopfen. Und dann braucht er auch Menschen, wo es notwendig ist, die dann eine Mithilfe sind, so wie Philippus beim Kämmerer war. Er schickt ihn dorthin, er hilft ihm mit. Und er kommt zur Erkenntnis weiter. Mithelfer. Braucht er seine Diener. Oder dann auch mitzuhelfen, die Saat ist aufgegangen, die Gefahr ist da, dass sie eintrocknet, man muss sie begießen, man muss das Unkraut auch ausjäten. Wie gut, wenn wir dann, als die in dem Herrn schon sind, solchen Anfängern auch eine Mithilfe sind. Es ist so viel, auch hier in diesem Weinberge des Herrn diese Aufgabe zu erfüllen. Und der Apostel Paulus schreibt an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16, ein Vers, was auch nachzudenken ist oder zu lernen: Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Stücken, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die dich hören. Grundprinzipien: Habe Acht auf dich selbst. Schaue, bist du noch auf diesem Weg? Bist du noch in dieser Beziehung mit dem Herrn, wie es am Anfang war? Brennt noch die Liebe zu Jesus? Nicht die anderen Dinge, das vorausgehen, sondern am Ersten soll die erste Liebe sein. Das war der Fall der Gemeinde zu Ephesus, eine blinde Gemeinde, eine große Gemeinde, in der Paulus einige Jahre gearbeitet hat, wo Timotheus gearbeitet hat, was später auch Johannes war. Und wir sehen, dann nach einer Zeit heißt es viele gute Dinge. Ich weiß nicht, nach diesen Eigenschaften sind, glaube ich, an die 10 guten Eigenschaften, die zuerst erwähnt werden. Ich weiß deine Werke. Und das wird nicht übersehen, sind gute Taten. Aber dann kommt ein Strich und dann sagt: Aber du hast die erste Liebe verloren, tue Buße. Alles andere rechnet nicht, die erste Liebe ist verloren. Und hier schreibt Paulus: Habe Acht auf dich selbst. Ist die erste Liebe noch in dieser Reinheit? Ist für mich Jesus Christus alles? Oder liebe ich noch die Welt? bin ich noch auf zwei Gleisen. Geht nicht, entweder oder, dass wir ganz dem Herrn und dass er uns als Rebe gebrauchen kann. Bleib an dieser gesunden Lehre, bleib am Wort. Ja. Beharre in diesen Stücken, bleibe da, schau zu, dass dich nichts ablenkt. Das ist das Wichtige. Schau auf sich, schau auf eine gesunde Lehre, auf das Wort. Und mit dem wirst du sich zur Seligkeit bringen, selig werden und den anderen, die dich hören. Das wünsche ich, dass auch ihr, die viele schon angefangen habt, diesen Dienst in dem Herrn, sich findet, dort, wo der Herr euch haben will. Ein jeder von euch, der ein Wiedergeborener ist, ist ein Glied am Leibe Christi. Ein jeder hat schon eine Aufgabe. Und wenn er mit dieser Aufgabe anfängt zu arbeiten, der Herr gibt das Gedeihen. Und so gibt es dann Wachstum. Und dann, wenn wir auch in diesem Fleiß auch drin sind, dann gibt der Herr uns noch mehr. Nicht, dass wir da noch uns unbedingt noch ausstrecken sollen, sondern die Treue, der Gehorsam, die Demut sind die Voraussetzungen für einen Diener des Herrn, den der Herr gebrauchen will, um viel Frucht zu bringen. Denn dazu hat er es vorgesehen. Abschließend möchte ich jetzt auch mit diesem Gedanken, was uns in Johannes 15,8 steht: Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das wünsche ich auch euch, uns gemeinsam, treue Diener sein in dem Herrn, das zu tun, bereit zu sein, zu hören, ganz gleich welcher Dienst ist. Der kann unsichtbar sein und oftmals viel mehr wertvoll, aber es gibt keine Dinge, die Gott übersieht. Aber im brennenden Herzen, bereit nicht vor den Menschen, sondern vor dem Herrn, das zu tun zu seiner Ehre. Und der Herr hat uns dazu auch bestimmt, erwählt, als Menschen eingesetzt, dass wir zur Ehre leben. Und wie viel mehr, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir seine Kinder sind, wenn wir ein Rebe am Weinstocke sind, dass wir diese Frucht bringen. Es ist die Ernte, das ist der Segen, das der Herr erwartet und wo wir Beitrager kennen zu seinem Werk, zu seiner Arbeit. Gott helfe dazu und segne aus Gnaden. Amen.